Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Es ist schon wieder die letzte August-Ausgabe des Jahres 2026. Es ist verrückt, wie schnell sich dann doch immer wieder alles dreht. Wir freuen uns aber auf jeden Fall, dass wir uns auch diese Woche hören und wir mitten im beginnenden Spätsommer eine ganz tolle neue Podcast-Ausgabe haben. Hier ist der Chefredakteur von Reise von Neun, Christian Schmicke.
Und es fühlt sich fast schon an wie Herbst. Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Du weißt, ich sitze ja in München, bei uns ist ja schon wieder Oktoberfestaufbau und da weiß ich schon immer, jetzt ist der Herbst bald da. Apropos München, wir haben heute oder ich habe heute ein kleines Heimspiel, muss man ja sagen, denn die beiden Gäste, die du eingeladen hast, die kenne ich ziemlich gut. Ich halte mich da aber jetzt komplett zurück. Du hast ja auch das Interview geführt, vollkommen zu Recht. Es geht um die Hotellerie, aber es geht auch um St. Elmo's Tourism.
Genau, ich habe nämlich mit zwei Kollegen von dir gesprochen, genauer gesagt mit einer Kollegin und einem Kollegen. Isabel Decker ist Managing Partner bei euch im Laden und Bernd Neff arbeitet als Consultant für euer Unternehmen. Ich habe mich aber nicht mit beiden darüber unterhalten, warum St. Elmo's so ein toller Laden ist, sondern wir haben uns tatsächlich über die Hotellerie ausgetauscht. Und das hat auch seinen guten Grund, denn sowohl Isabel als auch Bernd haben ihre Wurzeln in diesem Bereich der Touristik. Der Bernd hat sogar mal was Anständiges gelernt, er ist nämlich Koch. Und die Isabel hat im renommierten Hotel Barreis nicht in der Küche, sondern im Service gearbeitet. Das waren so deren berufliche Wurzeln und sie haben seitdem den Kontakt zur Hotellerie auch nie verloren. Und deshalb habe ich mich mit beiden darüber ausgetauscht, wie denn aktuell die Lage in der deutschsprachigen Hotellerie ist, so zwischen guter Nachfrage und hohem Kostendruck und wie man damit umgehen kann.
Da hören wir rein. Ich kann nur noch sagen, ganz viel Spaß mit dieser Ausgabe. Und hier kommt der Talk der Woche. Diese Folge wird präsentiert von der Ibis Markenfamilie. Seit über 50 Jahren steht sie für bezahlbaren Komfort und verlässliche Qualität. Mit heute rund 2500 Hotels weltweit bietet Ibis langfristige Wachstumsperspektiven im globalen Accor-Ökosystem. Mehr über die Ibis Markenwelt auf group.accor.com.
Hallo Isa, hallo Bernd.
Hallo, guten Tag.
Hallo.
Ihr beide habt eine sehr intensive Beziehung zur Hotellerie. Und ich glaube, so eure beruflichen Wurzeln liegen tatsächlich auch bei beiden in der Gastronomie. Vielleicht erzählt ihr unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz, was euch denn eigentlich mit der Hotelbranche verbindet. Isa.
Gerne. Ja, ich durfte eine Ausbildung in einem sehr renommierten Haus im Hotel Barreis in Baiersbronn absolvieren. 3 Jahre. Natürlich wahnsinnig viel gelernt, sehr stark persönlich gewachsen. Das ein oder andere Mal auch eine Träne vergossen. Aber die Liebe zur Hotellerie war von Beginn an da und ist auch immer noch bei mir vorhanden.
Du hast ja alle möglichen Sachen gemacht, ne, wenn ich das richtig recherchiert habe. Du warst auch bei Project M beratend tätig für verschiedene touristische Akteure und Organisationen. Aber tatsächlich gehört dein Herz nach wie vor der Hotellerie?
Ja, kann ich ein ganz klares Ja geben.
Bernd, wenn ich es richtig recherchiert habe, hast du auch eine ziemlich bunte Biografie. Was verbindet dich denn mit der Hotelsparte?
Tatsächlich liegt das ganz am Anfang meiner beruflichen Karriere. Ich habe nämlich ganz klassisch eine Kochausbildung gemacht im Schwarzwald, war 3 Jahre in der Küche und habe das Kochen dort von der Pike auf gelernt. Und bin dann in der Gastronomie sehr lange geblieben. Allerdings habe ich doch recht früh die Seite gewechselt und bin auf die andere Seite des Passes aus der Küche raus, lieber in den Service. Da war der Ton nicht so rau und das Trinkgeld besser. Und habe dann sehr viel Unterschiedliches gemacht, aber im Grunde genommen das Gastgebersein und sich mit Gastgebern zu befassen, das war eigentlich immer etwas, was ich durchgezogen hat. Also ich war dann auch recht lange, 8 Jahre fast bei Design Hotels bei dieser Marke, habe dort Brand Marketing, Kommunikation gemacht, habe die letzten 8 Jahre, bevor ich zu St. Elmo's bin, das Berlin Travel Festival gegründet und davor große Veranstaltungen, unter anderem für André Heller die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland mit als Head of Production Office ausgerichtet.
Das ist in der Tat ein ziemlich buntes Bild. Aber gerade deshalb seid ihr ja auch gute Ansprechpartner, um über die Hotelthemen, die gerade so ja anhängig sind eigentlich, mal intensiver miteinander zu sprechen. Wenn man sich so in den deutschsprachigen Regionen umguckt, dann hat man immer, oder ich habe jedenfalls das Gefühl, dass es da so ein zweigeteiltes Bild gibt. Auf der einen Seite gibt es eine relativ starke Nachfrage, die auch nicht abzuflachen scheint. Auf der anderen Seite sehen sich Hoteliers mit steigenden Kosten konfrontiert, was natürlich Wirtschaftlichkeitsfragen aufwirft. Wie würdet ihr das aktuelle Bild beschreiben?
Das ist schon ganz richtig. Und ich glaube, wir müssen aufhören, dass wir die Auslastung mit wirtschaftlichem Erfolg verwechseln. Wenn man sich das letzte Jahr anschaut, dann hat Deutschland sogar mal wieder einen Rekord erreicht, einen Rekord in den Übernachtungen. Das zeigt etwas ganz Positives, dass Menschen reisen, aber nicht, dass jedes Hotel damit gutes Geld verdient. Und das Grundproblem oder die Herausforderung in der Hotellerie ist ja, im Kern verkaufen alle dasselbe Produkt. Also ein Zimmer mit Bett und Bad und vielleicht noch WLAN. Je vergleichbarer dieses Kernprodukt jedoch ist, desto leichter wird es ja auch für Gäste und Plattformen, Hotels auf Lage, Bewertungen und auch Preise zu reduzieren. Und deshalb liegt die eigentliche Preismacht nicht mehr im Zimmer allein, sondern vielmehr im Erlebnis und in dem Aufenthalt drumherum. Das heißt, die Hotels sollten keine Preise erhöhen, weil sie Quadratmeter oder eine Matratze verkaufen, sondern Preise erhöhen, weil sie ein Erlebnis verkaufen, Erholung, Zugehörigkeit, Inspiration oder auch Konzentration, Entlastung oder auch das Gefühl, eine kurze Zeit an einem ganz besonderen Ort verbringen zu können. Das heißt, ein Hotel kann Preise erhöhen, wenn es diesen Wert einfach konkret und auch glaubwürdig gestaltet.
Paketierung ist zum Beispiel so eine Sache, oder Positionierung. Also ich glaube auch, dass selbst in den Premium Economy und Economy Klassen, also wo der Austausch oder die Austauschbarkeit viel größer ist, geht es trotzdem darum, dass eben die Leistung und die Haltung stimmt. Also dass der im Kern geht es eigentlich um etwas, was immer ist, und das ist dieses Gastgebersein. Also dass der Hotelier ein guter Gastgeber sein muss, und dann lässt sich auch ein Preis rechtfertigen oder ein Preisaufschlag, wenn die Leistung stimmt und der Service und alles drumherum stimmt und die Positionierung. Also das ist, glaube ich, ist das Wesentliche, dass du einfach eine gute Position hast und ein ehrliches Produkt und eine klare Haltung dem Gast gegenüber.
Nun gibt es ja gerade in der Stadthotellerie ein hohes Maß an, ich sag mal, Standardisierung. Ne? Da dominieren häufig große Ketten, und im Grunde kennst du ein Hotel von denen, kennst du alle, könnte man sagen. Wie kann man sich denn da tatsächlich noch differenzieren?
Ich bleibe weiterhin beim Erlebnis. Das Erlebnis auch in der Stadthotellerie, auch im Kontext von Businessreisen, darf keine dekorative Zugabe sein, sondern es muss sich durch die gesamte Guest Journey oder Customer Journey durchziehen. Von der Buchung bis zur Ankunft. Wahrscheinlich müssen ganz, ganz viele Dinge auch perfekt laufen, insbesondere in der Stadthotellerie, wenn man auf Businessreisen aus ist. Aber gleichzeitig sollte das Hotel nicht da sparen, wo dann das Kernversprechen beschädigt wird. Und wenn ich mir die Stadthotellerie anschaue oder mich selber, ich bin sehr viel unterwegs und kenne natürlich diese Hotels auch alle. Was ist wichtig? Schlafqualität, Sauberkeit, Sicherheit, Verlässlichkeit, all diese Worte, die für mich als Gast nicht verhandelbar sind. Und genau da darf dann entsprechend nicht gespart werden. Und auch da differenzieren sich die Hotels aus meiner persönlichen Sicht auch voneinander.
Und in der Recognition, also in der Aufmerksamkeit dem Gast gegenüber, also die Empathie, die man dem Gast gegenüber an den Tag legt. Also ich habe gerade ein sehr spannendes Gespräch mit Arno Schwalier von B&B Hotels dazu irgendwie gehört. Die haben eine Academy in ihrem Headquarter eingerichtet in Kellerräumen, wo sie tatsächlich Frontdesk, Frühstücksraum, verschiedene Szenen aufbauen und dort ihre Mitarbeiter zertifizieren und schulen, um dem Gast gegenüber in den entsprechenden Situationen einfach das richtige Handling und den richtigen Umgang. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man einfach dem Gast dieses gute Gefühl gibt. Und das macht denn den Unterschied, weil das Zimmer, der Parkplatz, all diese Dinge, die sind, wie gesagt, überall gegeben, solange es sauber ist und alles irgendwie läuft. Aber diese Aufmerksamkeit und diese Empathie für den Gast, das ist meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiger Unterschied.
Ist das eurer Einschätzung nach eigentlich in der Freizeithotellerie, also in der touristischen Hotellerie, leichter, so eine Unterscheidbarkeit zu erreichen als in der Stadthotellerie?
Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also es kommt immer darauf an, dass das richtige Package da ist, dass das richtige Mindset da ist, dass die Betreiber und das Management die richtige Einstellung dazu hat. Weil wenn das nicht stimmt, dann kann die Hardware so gut sein, wie sie will. Wenn die Soft Skills nicht da sind, diese Empathie- und Hospitality Skills und das richtige Packaging gepaart mit einer richtigen wirtschaftlichen Betrachtung, dann, es geht darum, was will der Gast von heute, was erwartet er. Also in der Leisure-Hotellerie ist es halt eben genau dieses, ich will aufgeladen werden mit Erlebnissen, der neue Luxus ist irgendwie transformatives Reisen, dass mir das etwas gibt. Und solche Themen, glaube ich, sind da dann eben ganz wichtig, wogegen eben, wie gesagt, in der Stadthotellerie, wo der Wettbewerb dann viel stärker ist, ist es dann eben der gut durchdeklinierte Service.
Ich würde auch sagen, man muss die richtige Frage stellen und die Frage ist für alle gleich, völlig egal, ob Stadt oder Freizeit, Ferienhotellerie. Die Frage ist, wie verändern wir den wahrgenommenen Wert des gesamten Aufenthalts? Und da spielen natürlich die Punkte, die Bernd gerade gesagt hat. Was sind die Bedürfnisse für meinen Gast in der Stadt, was sind die Bedürfnisse für meinen Gast auch in der Ferien- oder Freizeithotellerie, eine essentielle Rolle.
Wir sind ja jetzt sehr schnell beim Faktor Mensch gelandet in unserem Gespräch, ne? Und auch da befindet sich nach meinem Empfinden die Hotellerie ja gerade in einer gewissen Zwickmühle. Auf der einen Seite gibt es da einen gewissen Arbeitskräftemangel, wenn ich das richtig wahrnehme, dass bedeutet auch, dass tendenziell für die Hoteliers die Kosten steigen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt sagen, das ist eigentlich der ganz, ganz wichtige Faktor, dann stellt sich natürlich die Frage, wie viel Automatisierung ist denn in so einem Hotelbetrieb eigentlich nötig oder sinnvoll? Wie seht ihr das?
Ich starte gerne mal auch mit Blick so auf dieses Personalthema, weil ich mich sehr viel auch mit Employer Branding und Co. beschäftige. Aus meiner Sicht sollten wir nicht versuchen, Gastfreundschaft zu automatisieren. Wir sollten die Administration rund um die Gastfreundschaft automatisieren. Denn aus meiner Sicht, und das sieht man ganz deutlich, wenn man mit offenen Augen auch durch Betriebe durchläuft, Personalmangel ist teilweise auch ein Geschäftsmodellproblem. Das heißt, manche Konzepte versprechen einfach mehr Service, als ihre Preise auch finanzieren können. Und dementsprechend entsteht auch dieser Mangel. Der Gast braucht ja keinen Menschen, ehrlich gesagt, der eine bereits bekannte, ich sag mal, Personalausweisnummer oder Passnummer nochmal eintippt, die wir beim Online-Check-In zum Beispiel schon eingeben konnten. Das kommt aber immer wieder vor. Er braucht ja einen Menschen, der, ich sag mal, wenn nachts mal was schief läuft bei der Anreise oder das Kind wird krank, die Reise ist emotional total wichtig. Genau dann braucht er diesen Menschen. Und die Automatisierung wird aus meiner Sicht akzeptiert, wenn sie Geschwindigkeit, Kontrolle oder Wahlfreiheit schafft. Aber sie wird ganz klar abgelehnt, wenn sie auf Kosten des Gasts verlagert wird und das erkennbar. Oder wenn sie, ich sag mal, in so kritischen Momenten keine Verantwortung übernimmt.
Ja, genauso sehe ich das auch. Also Technologie kann irgendwie die Prozesse abbilden, aber Hotellerie ist ein People's Business und das ist immer noch diese zwischenmenschliche und diese Beziehung, das ist das am Ende, man muss halt dieses Spiel aus beiden haben, wie Isa sagt, diese Prozesse können digitalisiert werden, aber Unsicherheiten und Probleme müssen immer von der menschlichen Seite, von der Empathieseite und von der Lösungskompetenz her bedient werden.
Ganz einfach, ein schlechter Prozess wird durch Digitalisierung ja jetzt nicht gastfreundlicher, sondern der wird halt schneller schlechter. Und die eigentliche Aufgabe besteht ja nicht darin, dass wir Menschen ersetzen, sondern dass wir gute Teammitglieder von schlechter Arbeit befreien sollen durch die KI.
Um mal ein paar ganz platte Beispiele aus der Praxis zu nehmen. So ein Thema, was immer mal wieder thematisiert wird, ist ja der Check-in. Da wäre ich als Gast wahrscheinlich hoch erfreut, wenn das Hotel schon relativ viel über mich weiß und weiß, wer da ankommt und ich nicht noch jedes Mal einen langen Bogen ausfüllen muss, wenn ich einchecken möchte als Zehnter in der Schlange oder so. Wie weit ist da eure Einschätzung nach die Hotellerie heute?
Sowohl als auch. Von bis. Der Frust ist ja nicht nur, wenn du der Zehnte in der Schlange bist, sondern wenn du zum 10. Mal ins gleiche Haus kommst und das immer wieder machen musst. Es gibt halt, wie immer im Leben, gibt es halt welche, die sind irgendwie auf Zack und die haben ihre Dinge beieinander und andere scheuen sich sehr. Es gibt, je größer die Unternehmung ist, desto besser sind sie eigentlich auch organisiert oder auch je besser das Management aufgestellt ist. In vielen kleineren Betrieben ist das tatsächlich ein großes Problem, dass dieses ganze Datenhandling und überhaupt dieser Tech-Stack, also dieses technische Setup, dieses Zusammenspiel von PMS, von CRM, von Automatisierung, all diese Dinge, dass die einfach gar nicht gut ineinander greifen und dass es einfach auch sehr, sehr häufig kein wirklich saubere Datenpflege, Datenmanagement gibt und keine clean Datensätze. Also das ist tatsächlich ein großes, großes Thema. Aber auch da ist eben KI dann eine gute Unterstützung, um dann Automatisierung aufzusetzen. Man muss sich einmal diese Arbeit machen als Hotel, seine in jedem Betrieb, als Unternehmen, seine Kundendaten halt sauber pflegen, einmal ein Clean Dataset irgendwie herrichten und dann muss man das kontinuierlich pflegen. Und das ist etwas, was mehr und mehr Einsicht gewinnt oder wo mehr und mehr dazu bereit sind. Aber es gibt trotzdem immer noch eine sehr große, große Menge, wo da eine Hemmschwelle ist und die eben gut kochen können und gute Gastgeber sein, die aber mit der Technologie ein bisschen fremdeln.
Okay, dann habe ich fast noch eine primitivere Frage. Braucht es heute eigentlich noch die berühmt-berüchtigte Minibar auf dem Zimmer?
Gute Frage. Manchmal rettet es ja, aber die meisten, also das, was wir oder das, was ich insbesondere wahrnehme, der Kühlschrank ist da, nicht die Minibar. Der Kühlschrank ist meistens leer. Ich glaube persönlich nicht, dass es die Minibar in den Zimmern heute noch braucht. Was ich sehr, sehr positiv immer wieder wahrnehme, ist ein Wasser auf dem Zimmer oder noch ein Stück Obst beispielsweise. Ich glaube aber, dass sich das Leben viel mehr auf den Flächen abspielt, also in den Bereichen, in den öffentlichen Bereichen, wo man Begegnungen hat, wo einfach Leben ist. Völlig egal, mit was für einem Bedürfnis man ankommt, dass es auch Bereiche gibt, wo es ein bisschen ruhiger ist. Aber die Minibar ist aus meiner Sicht durch eine gute Bar abgelöst.
Das hat sich auch ein bisschen verändert. Die Vending-Maschinen, also es gibt ja mittlerweile wirklich gute Maschinen, also digitale Kioske, wo du wahnsinnig viel kriegst. Und in vielen, vielen Häusern gibt es eben diese Vending-Maschinen, die dir ja alles, was du haben willst, irgendwie bieten können. Und das ersetzt da schon sehr viel davon. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch, wenn ich in so einem Luxushotelbereich bin und eine Minibar, also vor Jahren war ich immer im Standard-Hotel in New York und das hat sich dadurch ausgezeichnet, dass eine überbordende Minibar hatte mit Paul Newman.
Deshalb warst du da?
Nicht deshalb war ich da, aber ich bin natürlich, das war ein zusätzlicher Grund, warum ich da gerne hingegangen bin, weil es tatsächlich, also das war wie ein Deli. Und ich glaube, das ist auch immer noch so bei denen. Also man kann das auch zu dem Konzept machen, so eine Minibar und kann die entsprechend ausstatten. Also ich glaube, die 25-Hours-Hotels, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, die haben da auch sehr viel interessante, lustige Sachen drin. Also das kann ein Teil der Erzählung auch sein, aber natürlich aus der Wirtschaftlichkeit heraus ist dieses ganze Thema Kiosk-Vending-Machines durchaus legitim und angenommen, so wie ja auch Self-Check-In in ganz vielen Hotels und Payment und all diese Dinge ja mittlerweile auch technologisch so nutzerfreundlich sind, dass das auch von vielen anstandslos Gebrauch gemacht wird.
Dann lasst uns doch vielleicht noch einen Blick auf die Geschäftsmodelle in der Hotellerie werfen. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Philosophien, ne? Also es gibt Hotelketten, die sagen, also ich will auch die Immobilie besitzen, wenn ich ein Hotel betreibe. Dann gibt es Pacht, Franchise, Managementverträge und es gibt natürlich auch, ich sag mal so, eher losere Kooperationen, wo der Hotelier eigentlich sein eigener Herr oder seine eigene Herrin ist oder ihre eigene Herrin ist und wo man sich dann einem Verbund anschließt. Gibt es da aus eurer Sicht irgendeine Art von Königsweg oder werden sich diese Modelle weiter alle so verteilen?
Ich glaube nicht, dass es da ein König, also das ist immer eine Frage, ne? Also Eigentum, da hast du die Kontrolle, aber das ist natürlich auch wahnsinnig kapitalintensiv. Pacht ist irgendwie, da hängst du an den Kosten dran. Managementverträge, wenn du zu irgendwelchen Affiliates gehst, dann ist ein recht hoher Beitrag notwendig. Aber die Frage ist, wie ist die Buchungsdeckung, die dadurch entsteht? Wie groß ist die Contribution von so etwas? Also ist es ein Schaufenster, in das ich mein Produkt, mein Hotel reinstellen möchte? Oder ist es etwas, was tatsächlich was dazu gibt? Also die großen Ketten und die großen Unternehmen, die Franchise und Partnerschaften anbieten, die haben ja dann ihre Loyalty-Programme, die große Beiträge liefern, aber die auch nicht günstig sind für den Hotelier. Also ich glaube, das ist immer eine Sache, die man eine Wirtschaftlichkeitsberechnung machen muss oder auch die Möglichkeit der Mittel, die da ausschlaggebend sind.
Ich habe auch gerade gedacht, wenn ich so in unsere Kundenlandschaft reinschaue, dann haben wir alles mit dabei irgendwie. Ich glaube nicht, dass eine Vertragsform automatisch zukunftsfähig ist. Entscheidend ist das, was Bernd auch gerade gesagt hat, ob Risiko, Einfluss, Investitionen und Ertrag einfach sinnvoll zwischen den Beteiligten verteilt sind. Und das muss natürlich jeder für sich einschätzen und abschätzen, weil jeder hat eine unterschiedliche Art oder ein unterschiedliches Level an Risikoaffinität und dementsprechend muss jeder da für sich auch das richtige Modell finden.
Okay, dann erlaubt mir doch bitte noch einen kleinen Seitenschritt. Im jüngsten Podcast habe ich mich unterhalten über die EMPCO-Richtlinie, okay, die ja gegen Greenwashing funktionieren soll und die auch hierzulande ab Ende September verbindlich wird. Nun sagen die einen, die Hotellerie ist eigentlich in diesem Bereich schon relativ weit, weil sich natürlich auch mit grünen Technologien Kosten sparen lassen und so weiter und so fort. Die anderen sagen, na, das kann trotzdem heikel werden. Wie schätzt ihr das ein?
Ich glaube, gerade wird ganz, ganz viel schwarz gemalt, weil natürlich der Stichtag, ich glaube, es ist der 27. September, immer näher rückt. EMPCO sollte man nicht einfach nur als regularische Belastung sehen, sondern am Ende auch von folglosen Nachhaltigkeitsprosa. Und es gibt auch heute noch in der Hotellerie immer wieder viele, die man entdecken kann, die halt, ich sag mal, grünstes Vokabular nutzen, anstatt gut in der Beweisführung sind. Und da kommt es ja drauf an. Also für die Hotellerie bedeutet das ja, Nachhaltigkeit wandert von der Kommunikationsabteilung weg in die Betriebssteuerung rein. Also wer behauptet, beispielsweise Wasser, Energie oder Emissionen zu reduzieren, der braucht dann auch wirklich Messgrößen und Verantwortlichkeiten und Nachweise. Und ich glaube schon, dass die Hotellerie da viel weiter ist, als wenn man in andere Bereiche, insbesondere im Tourismus, schaut. Und ich halte das persönlich auch für gesund, weil die glaubwürdigsten Hotels werden künftig weniger, ich sag mal, grünstes Vokabular, große Adjektive und viel mehr Tatsachen kommunizieren. Und das ist ja auch das, was wir auch im Kontext der Marke immer wieder predigen, das Versprechen auch wirklich konsequent einzuhalten. Und das nicht nur im Kontext des Erlebnisses an sich, sondern auch im Kontext der Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass die Hotellerie da schon einige Schritte gemacht hat. Nicht unbedingt jeder, aber dass man auch da sehr, sehr viele gute Beispiele hat, wo man mal nach links und nach rechts schauen kann, das Rad nicht immer neu erfinden muss und sich positive Prozesse und einfach Punkte abschauen kann.
Und es müssen ja auch nicht immer unbedingt zwangsläufig die großen, tief einschneidenden Nachhaltigkeitsinvestitionen sein. Es sind ja auch oft die kleinen Dinge, die irgendwie viel ausmachen. Und irgendwie die Nachhaltigkeit ist ja irgendwie so als die am meisten durchs Dorf getriebene Sau gewesen die letzten Jahre. Und jeder hat irgendwie gedacht, er muss sich jetzt halt hinschreiben, wie nachhaltig er ist, und ohne da irgendwie viel nachweisen zu müssen. Also ich denke, dass das schon gut ist, dass man da ein Auge drauf hat. Aber ich denke, dass es nicht bedeutet für alle Hotels und für alle Betriebe, dass sie da jetzt in überbordendem Maße oder über ihre Verhältnisse hinaus Dinge da an den Start bringen müssen, sondern dann lieber ein bisschen tiefer stapeln und vielleicht auch die Richtung und den Blick etwas anders auf das Thema Nachhaltigkeit, nicht nur im ökologischen Sinne, sondern Nachhaltigkeit in der Betriebswirtschaftlichkeit oder auch in der Nachbarschaft oder in dem Personal. Also auch da dann vielleicht eine andere Art der Kommunikation und des Darstellens entstehen kann.
In der Tat eine wichtige Erkenntnis, dass es sich nicht einfach um ein Marketingthema handelt, wie das manche Unternehmen, glaube ich, auch in der Vergangenheit so gesehen haben, sondern um Inhalte.
Genau.
Okay, dann kommen wir jetzt abschließend zu der Frage, die mich eigentlich am meisten beschäftigt hat. Ihr habt ja beide sehr stark zum Ausdruck gebracht, dass ihr ja der Hotellerie sehr verbunden seid und dass ihr dem Gastgebertum sehr verbunden seid. Würde denn eine oder einer von euch heute selber den Schritt vielleicht oder in Zukunft irgendwann mal wagen, ein eigenes Hotel zu betreiben? Und wenn ja, da kommen wir in den Bereich der Fantasie. Wie sähe das aus?
Lustig, dass du fragst. Ich habe wirklich gestern noch mit einer Freundin darüber gesprochen, weil ganz tief in meinem Inneren schlummert tatsächlich der Traum von einem kleinen Hotel. Wenig Zimmer, viel Persönlichkeit und klare Haltung. So ein bisschen so ein Safe Space und Happy Place zugleich für Gäste und ehrlicherweise auch so ein bisschen für mich. Und ich habe da ein ganz konkretes Bild im Kopf. Ich weiß, wie alles ausschaut. Und dann muss ich aber auch zugeben, um in dem Bild zu bleiben, tritt dann die Realität in die Lobby und ist unangemeldet. Ich sag mal, ohne Reservierung, hat aber eine Excel-Tabelle unterm Arm dabei und dann platzt der Traum auch ganz schnell wieder aufgrund der Wirtschaftlichkeit. Von daher ist da der Traum, aber ich weiß auch, dass das, was ich mir vorstelle in der Realität, wenn ich nicht morgen im Lotto gewinne, einfach nicht machbar ist.
Geht mir so ein bisschen ähnlich, wobei ich da so meine Geschichte von Designhotels natürlich auch. Also es ist ja sehr häufig so, dass Menschen, die recht erfolgreich sind in etwas und auch so im gestalterischen Architekten, Immobilienentwickler oder irgendwie sowas in diese Richtung oder Agenturbesitzer, irgendwann diesen Punkt kommen, wo sie sich einen Traum erfüllen wollen und ein kleines Designhotel, ein kleines Boutique-Hotel entwickeln. Also das Ding, wovon eigentlich jeder so träumt. Und dann muss man halt irgendwann feststellen, dass die Wirtschaftlichkeit von solchen Dingern halt ein ganz anderes Arbeiten danach bedingt, als das, was man sich da vielleicht so erträumt, wie so ein Häuschen aussehen würde. Also ich würde es lieber so halten, dass ich irgendeinen Platz habe, wo ich gerne meine Freunde als Gäste beherberge und begrüße, aber das nicht professionell machen möchte. Und wenn professionellen Hotel, dann wirklich, so wie Isa sagt, mit der Excel-Tabelle unterm Arm, vielleicht lieber ein starkes wirtschaftliches Konzept weiterzuführen oder mit starken Partnern zu machen. Aber da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zu weit weg schon davon. Das würde ich jetzt nicht in meinem Leben nochmal anfangen wollen.
Wir bleiben gespannt und werden das genau beobachten. Liebe Isa, lieber Bernd, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Ja. Danke dir.
Vielen herzlichen Dank. Danke.
Diese Folge wird präsentiert von der Ibis Markenfamilie. Seit über 50 Jahren steht sie für bezahlbaren Komfort und verlässliche Qualität. Mit heute rund 2500 Hotels weltweit bietet Ibis langfristige Wachstumsperspektiven im globalen Accor-Ökosystem. Mehr über die Ibis-Markenwelt auf group.accor.com.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Tag. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions. Thank you.